Ja, schön, dass ihr alle da seid. Guten Morgen auch von mir, auch die neuen Gesichter, die mich noch nicht kennen. Also wie ihr wisst, Martina ist meine Frau und dass es keine Irritationen gibt.
Ich hoffe, ich muss haben.
Was meinst du? Nein, ich bin nicht mehr zu haben. Trotz meiner attraktiven 55-Jährige. So gut, wir haben jetzt keinen Witz zu schlagen, ich habe die erzählen, aber der ist nicht ins Jugendreich, deswegen lasse ich den mal in der Tasche stecken, obwohl er schon im Haschel ist, gell? Also deswegen, alles gut. Ja, ich bin echt berührt und ich fand es mutig, Marek, einfach Tränen fließen zu lassen, wenn Gottes Gegenwart einen bewegt und einen weinenden Mann zu sehen, weil Gottes Güte ihn berührt. Und nicht der VfB hält auf und verliert und deswegen Tränen laufen, sondern weil Gottes Gegenwart einfach da ist.
Da kann man sich dran bewegen.
Da kann man
schon mal überlegen, wenn das passiert.
Ja, aber es tut gut. Es tut einfach gut, in einer harten Umgebung und Welt zu spüren, okay, es ist sein Friede, der mich leitet. Ich brauche das und ich genieße das und ich bin echt dankbar auch für den Mut, Marek. Wir lernen uns gerade kennen in der Kleingruppe. Verschiedenste Art, ist so gut, mit der Jogginghose in die Gemeinde gehen zu können. Ich weiß, ich wiederhole mich. Und den Weltbester Kartoffelsalat genießen zu können, den es gibt. Im Stiergartenweg. Einfach herrlich. Also auch hier Mut, wenn er sagt, hey, offenes Mikro, weiß Gott gar nicht. Vielleicht ist mal dran zu sagen, hey, ich bin in einer Kleingruppe. Und ich finde es einfach gut, Menschen kennenzulernen. Beim Würfelspiel, egal was, oder wird bei Hart, was man schon hat, wo unterwegs seid. Ich glaube, es ist sogar gut, einfach voneinander zu erleben, weil Gottesdienst ist das eine, ja. Und ich hatte gestern so einen Offenbarungsmoment beim Bernd und ich mache euch Mut, wenn er dabei sein konnte. Ich glaube, hinter seiner Botschaft, Schulbildung neu zu überdenken, steckt ein ganzheitlicher Ansatz, der viel weitergeht. Weil ich spüre, wir sind in der Gemeinde ähnlich geprägt wie in der Schule. Und das Bildungssystem Schule, das wir heute erleben, und wir mit der Idee aus Kanada, Profound Learning, wo ich gestern kennengelernt habe, das hat mich so bewegt zu sagen, ich kann nicht anders als darüber nachzudenken, wie lernen wir in der Gemeinde. Jünger heißt Lernender, nur dass er nicht denkt, er sei in der Schule, aber Jünger heißt vom Hebräischen her ein Lernender. Und wie können wir das Lernen im Glauben zu wachsen, mit dem Ansatz, wo ich gestern gehört habe, auch auf Gemeinde übertragen, auf das System und Kulturen der Gemeinde. Da hat es gestern Abend meine Synapse umqualmt im Salaveo. Und mal gucken, wie es da weitergeht. Und ich weiß, so eine Predigt ist eigentlich kein guter Lerneffekt für euch. Der sie vorbereitet, lernt eigentlich oder ganz ursprünglich am meisten davon. Und mich bewegt es schon länger. Wie kann ich 20 Minuten predigen und dann habt ihr 20 Minuten Zeit in Kleingruppe? Ich muss dann einen Weg finden, noch mehr einzukürzen und wirklich zu sagen, in der Kürze liegt die Würze und dann in die eigene Ausarbeitung zu gehen, so ein Ownership, eine Besitzerschaft zu ergreifen, nicht nur als Schüler, mein Wissen ist mein Kapital für die Zukunft, sondern auch als Jünger von Jesus, wie kann ich wirklich lernen, ganz praktisch, nicht nur durchs Hören, sondern wie kann das über alle Sinne und über alle ganzheitliche Dinge, die unser Gehirn emotional zum Lernen bringen, wie kann das in der Gemeinde noch viel, viel praktischer passieren. Ich habe noch keine Antwort, ich spüre aber gerade was, dass da ein mega, mega auch Antwort für uns dahinter steckt. Dass nicht jeder von euch heute Morgen da sitzt und sagt, wo ist der Shopper, der mich heute Morgen ein bisschen ernährt, sondern wie kann ich mir selber meinen Shopper zubereiten? Wie kann ich selber essen und bekomme nicht nur irgendwie Nahrung gefüttert? Und das schließt nicht aus, dass es trotzdem einen Impuls gibt, trotzdem eine Ausarbeitung gibt von jemand, aber und hier mache ich jetzt Ende. Ich habe was vorbereitet für heute Morgen, aber es beschäftigt mich seit gestern. Und deswegen, ich lade euch ein, BS Morgenstern, googelt mal. Ich denke, dass das von gestern Abend irgendwann auch drauf kommt. Und unter dem Denkprozess leben wir in der Gemeinde in einem ähnliches Problem wie an den aktuellen Schulen. Und ist das, was dort ein Geheimnis dahinter steckt, hat auch eine Antwort für uns als Gemeinde. Wenn das unter dem Paradigma mal anhört, was der Bernd gestern in der halben Stunde referiert hat, dann können wir uns vielleicht gemeinsam auf den Weg machen, das eine oder andere hier noch zu verändern. Einen ganz neuen Weg zu gehen, der uns aber hilft, dass jeder von uns, wie Paulus sagt, in eine Mündigkeit kommt. und sagt, ich bin verantwortlich für meinen Glaubensprozess. Ich bin verantwortlich, im Glauben zu wachsen. Ich bin verantwortlich, in der Bibel die Nahrung rauszukriegen, die ich brauche. Ich trage dort die Verantwortung. Nicht mein Kleingruppenleiter oder der Pastor von der Ekheim, kommen wir gleich nochmal drauf, sondern ich. Und wie mache ich das, ohne dass es wie in der Schule Druck ist, langweilig ist, dann muss ich wieder in die Schule gehen, sondern wie kann das ganzheitlich geschehen, dass unsere kleinsten Kinder über die Teens hinweg bis zu uns größere Erwachsene Freude daran haben, in unserer Nachfolge zu Jesus darin zu wachsen, Neues zu entdecken. Das bewegt mich seit gestern Abend. Genau. So, Königreich Gottes, ich habe euch eine Krone von der Deko geklaut und dahingestellt, weil das geht es halt tatsächlich, ich möchte weitermachen beim Thema Weltanschauung, wo wir auf den Band herkommen. Und Jesus war das Thema Königreich echt wichtig. Und in diesem einen Vers, ich wiederhole nicht nur wieder, dass es uns auch nochmal wichtig ist, was Jesus wichtig ist, da steht drin, dass Jesus durch ganz Galiläa umherzog. Er lehrte in den Synagogen, verkündigte die Botschaft vom Reich Gottes und heilte alle Kranken und Leidenden im Volk. Seine Botschaft von Jesus war das Reich Gottes, das Reich seines Vaters, wo er kam, es auszubreiten. Es ist ein Reich, das ist schon da und es breitet sich noch aus. Und ich bin so froh darum, dass es irgendwann einmal jeder sichtbar erleben wird, dass Jesus dieser König ist. Und es gibt verschiedene Übersetzungen, man spricht vom himmlischen Königreich, vom Reich Gottes. Im Englischen ist es einfach der Kingdom. Ja. Aber um das geht es, auch wenn er vielleicht in der einen oder anderen Übersetzung liest, das Reich der Himmel. Also ist dieses himmlische Königreich gemeint. Und wir haben uns ganz kurz vier Aspekte angeschaut. Na, beziehungsweise gab eine eigene Predigt drüber, aber nur heute kurz die vier Begriffe. In jedem Königreich gibt es eine Regentschaft. Bei Jesus ist keine Demokratie, er ist unser König. Es gibt ein Territorium. Seht ihr gerade, was passiert, wenn Reiche versuchen, ihr Territorium zu erweitern. Wo ist das Reich Gottes sichtbar? Es ist nur dort sichtbar, wo Menschen wie du und ich als im Reich Gottes Lebende unterwegs sind. Und es hört halt in der Gemeinde nicht auf, sondern wenn du morgen am Arbeitsplatz bist, ist dort Reich Gottes. Und es breitet sich aus, das Reich, nicht durch Gewalt, sondern durch das, dass Menschen in dieses Reich hineinfinden. So ist das Territorium. Und dann gibt es auch noch Erlasse und Gesetze. Und da haben wir in der Bibel viele Abschnitte. Und ich bin so froh und dankbar, dass Jesus gesagt hat, wir feiern jetzt seit Ostern, Weihnachten, alles gehört zusammen, das ist das Blut meines neuen Bundes. Meine Regierungserklärung ist der neue Bund. Und unter dem leben wir. Und in dem ist Gnade und Barmherzigkeit und Wahrheit. Jesus sagt, er betet an in Wahrheit und in Barmherzigkeit und Gnade. Das gehört alles mit zu seiner Regierungserklärung, zu den Erlassen dazu. Und dann gibt es noch das Vierte, uns als Volk. Und mir gefällt dieser Vers in Petrus, ist ja das auserwählte priesterliche Geschlecht. Was soweit eine ganz kurze Wiederholung. Und das alles, und das finde ich so gut dran, das fließt mit ein in unseren Dreiklang als Gemeinde, nämlich Gott gemeinsam wieder zu spiegeln. Und wie spiegeln wir jetzt das Reich Gottes in eine Welt hinein, die so dringend von diesem Königreich hören muss? Wie geht dieses Widerspiegeln? Das ist schon mal ganz gut, wir spiegeln etwas wieder. Nicht, wir müssen mit, das sieht das Reich Gottes aus, sondern, aber wenn das Reich Gottes durch uns in die Welt hineinkommt, dann ist unser Dreiklang bei diesem Widerspiegel, und da werden wir sicherlich nächstes Jahr noch ein paar Dinge auch ganz praktisch tun, bekommt es noch so ein Gesicht. So, und dann, in meiner letzten Predigt sind wir übergeschwenkt, wenn wir über das Reich Gottes reden, und das beschäftigt mich intensiv, weil das so gut ist, welche Kultur leben wir denn in diesem Königreich? Also wenn Jesus so viel vom Reich Gottes redet und wir als Gemeinde ein Teil vom Königreich sind, dann ist die Frage, ja, wie leben wir denn da zusammen? Welche Werte gibt es denn unter uns, die wichtig sind? Welche Art von Zusammenleben ist denn in diesem Königreich? Und da mache ich heute ein bisschen weiter. Und als ganz kurzer Rückblick nochmal die Frage, was ist denn Kultur? Das ist nicht der Kulturbeutel, morgens im Bad. Aber egal, wo wir herkommen, jeder bringt eine Kultur mit sich. Und Kultur beschreibt, ganz einfach mal heruntergebrochen, Werte und Prinzipien, die eine Gemeinschaft bestimmen. Sie fördert den Zusammenhalt und die Zusammenarbeit und sie schafft eine gemeinsame Identität, das finde ich ganz stark da drin, und fördert das miteinander. Also das, was wir miteinander leben, das ist Kultur, ob wir das wollen oder nicht. Wenn wir eine Begrüßungskultur haben, dann sitzt hier ein neuer Gast nicht alleine eine halbe Stunde und fragt sich, sieht mich denn jemand hier? Sondern eine Begrüßungs-, Willkommenskultur zeigt sich darum, dass sich 10 Leute auf die Person stürzen und sagen, hey, toll, dass du da bist. Ja? Und wenn wir das nicht leben, habe ich letztes Mal gesagt, dann ist es ein Wunsch, aber keine Kultur. Also der Unterschied zwischen Wunsch und Kultur ist, leben wir es oder leben wir es nicht. Und ich wünsche mir, dass das, was wir heute noch hören, was wir letztes Mal gehört haben, wirklich nicht nur Jesus auf dem Herzen hatte, sondern dass es zu unserer gelebten Wahrheit wird. Und damit zu unserer Kultur der offenen Tür. Und wisst ihr, wenn wir über das Thema Neuer Bund und Gesetz und alles redet und liest den Galater, dann fragt man sich schon, okay, wenn man Gesetz abschafft, was lebt man dann? Ich fand es so gut gespannt, wo du gesagt hast, wenn deine Schüler Freiheit bekommen, es gibt vielleicht ein oder zwei, der es ausnutzt, aber der Rest wertschätzt durch das Vertrauen zu dir die Freiheit, die du anbietest. Und ich glaube, das ist genau das, was wir uns beschäftigen. Wir können hier Gesetze aufstellen, Prinzipien und alles drum und dran und versuchen, alles in den Griff zu bekommen. Aber das ist nicht die Kultur im Reich Gottes. Weil ein Gesetz begrenzt auf ein äußeres Verhalten zu regulieren. Aber eine Kultur ist, was das im Herzen geboren wird und von innen nach außen verändert. Und das ist der große Unterschied. Das eine versucht, von außen ein Verhalten zu erzwingen, und die Kultur ist was, wo im Herzen reingesät wird, betrachtet wird, nachgelebt wird, und dann ist es von innen nach außen eine Veränderung. Und dafür brenne ich von ganzem Herzen. Von ganzem Herzen. Wir hatten im Reich Gottes... Der Wille, wie ich will. Haben wir einen Hänger? Okay. Ganz mini Rückblick. Wir hatten beim letzten Mal die Kultur der Anbetung im Reich Gottes. Ganz wichtige Kultur. In dem, was wir tun, in dem, was wir singen. Wir haben im Reich Gottes eine Kultur der Gleichwertigkeit. Ein bisschen ausgeflogen letztes Mal zwischen Mann und Frau. Darf eine Frau predigen? Rebecca stand letzte Sonntag hier vorne. Manche Gemeinde durfte das nicht. Manche Gemeinde würden das nicht erlauben. Aber uns war es wichtig zu sagen, okay, es gibt keinen Unterschied, schreibt der Paulus, zwischen Mann und Frau, zwischen Juden, Griechen, zwischen Freien und Sklaven. Deshalb leben wir in einer Gleichwertigkeit, auch wenn wir in unserer Geschöpflichkeit unterschiedlich sind. Und dann haben wir aber auch alle die gleiche Verantwortung. Dann ist es egal, ob jemand in der Küche der Kaffee macht oder vorne predigt, da gibt es kein hierarchisches Unterschiedsdenken. Das ist mir nochmal ganz wichtig. Wir sind ein königliches, priesterliches Geschlecht. Jeder von uns. Und das ist immer beim Thema Ownership. Hey, bin ich hier nur Gast oder hocke ich da rein oder was weiß ich. Es ist gut, hier darf jeder ankommen und heil werden. Aber letztendlich hat auch jeder was im Herzen, das er reinbringen kann. War eine wichtige Kultur für mich. Und das Dritte, als Mini-Wiederholung, und dann steigen wir ein in den Dreiklang. Boah, da ging es um Leitungsstrukturen. Da ging es um eine apostolische Kultur, würde ich immer sagen, wie ich sie hier sehen möchte oder fördern möchte. Und der Paulus schreibt hier ein paar krasse Verse. Er sagt, Gott hat in der Gemeinde eingesetzt, erstens Apostel, zweitens Propheten und drittens Lehrer. Und dann gab er Kraft, Wunder zu tun und alles Mögliche. Und ich möchte uns wieder dahin erinnern, dass auch die offene Tür gebaut sein muss auf eine apostolische Salbung, auf einer apostolischen Freisetzung. Nicht auf einer pastoralen. Es ist gut, wenn jemand wirkliche Begabung hat, ich habe die auch nicht so sonderlich. Und es ist gut, wenn prophetisches Reden da ist. Ja, da darf man auch sagen, das bin ich nicht. Ich bin nicht der Schäfer, das streicht doch. Ich bin fasziniert, wie die Schäfer das machen immer. Aber wo habe ich meine Begabung? Aber ich glaube, dass wir ein apostolisches Mandat brauchen, auch hier in der offenen Tür. Und immer wieder apostolische Impulse. Und diese, kennt ihr das denn noch? Die eierlegende Wollmilchsau vom letzten Mal, die gibt es halt nicht. Und wenn es einer spielt, dann kommt bloß Ofug dabei raus. Ja. Und in Paulus war das wichtig, auch bei dieser Bibelstelle über diese fünfbändige Begabung. Auch da bringt er eine Reihenfolge mit sich. Er hat ihr die Apostel gegeben und die Propheten. Also wenn Paulus was wiederholt in unterschiedlichen Bibelstellen, dann ist das glaube ich wichtig. Und deshalb sehne ich mich danach, und da sind wir auch dabei, dass es wirklich diese Fünfbändigkeit im Reich Gottes Ausdruck findet. Apostolisch, prophetisch, hirtlich, auch die Lehre ist so wichtig. Und auch den Hirte, der sich im Bereich um die Schafe kümmert. Ich ich frage mich immer noch, warum Jesus ein Schaf nimmt. Also sind ganz zerbrechliche Tiere. Er weiß schon, warum. Wir brauchen den Kritikern als Schafe, wir haben sonst echt verloren. Ja. Aber was ist das Apostolische? Das ist so ein Begriff, wo jeder denkt, ob der Apostel Paulus oder wer war, wie, wo war es? Ich habe es versucht, ganz einfach für mich auszudrücken, anhand von einem tollen Buch, das ich gelesen habe. Mein Freund, da geht es schon, könnt ihr alles weiterklicken. Für mich ist eine apostolische Kultur und die kann jeder von uns leben. Die heißt finden, die heißt fördern und die heißt freisetzen. Die heißt, ich sehe was im anderen, die heißt, ich ermutige ihn und fördere seine Gabe und dann gebe ich ihm eine Möglichkeit, dass es zur Entfaltung bringen kann. Das ist für mich eine apostolische Kultur in der Gemeinde der offenen Tür, im Himmelreich. Und da brauchst du keinen super Apostel Paulus unter uns. Da brauchst du eine Herzenshaltung, die sagt, ich liebe es, in Menschen was zu sehen und warte nicht drauf, bis jemand was in mir sieht. Ich liebe es, Menschen zu fördern und warte nicht drauf, bis jemand mich fördert. Und ich liebe es, andere Menschen freizusetzen und warte nicht drauf, bis jemand mich freisetzt. Und ich weiß, es ist eine längere Wiederholung, aber das ist mir so wichtig, weil das ist eine Grundlage, das ist ein Mindset, eine Denkweise, die Menschen wirklich in eine eigene Verantwortung bringt. Und wir haben ja Teens, wir haben deine Kinder, wo das jeder von uns auch leben kann. Okay, das als Mini-Rückblick, keine Angst, ich habe nur drei kurze Punkte heute. Aber ich lerne selber, wenn ich es wiederhole, lässt man es wieder durch bei der Predigtvorbereitung, denke ich, oh ja, der Aspekt ist noch nicht ganz im Herzen angekommen. Und nochmal, finden, fördern und freisetzen. Das ist für mich die Zusammenfassung von einer apostolischen Salbung. Genau. So, was liegt mir heute auf dem Herzen? Ich bin schon Seite weiter. Heute habe ich einen Dreiklang dabei. Ihr seht ihn da vorne schon. Die Kultur, um die es mir heute geht, ganz einfach beschrieben, es geht mir um Einheit, Ergänzung und Ehre. Und die sind alle drei miteinander irgendwie kombiniert. Zuerst habe ich gedacht, Einheit und Ergänzung als zwei Seiten von einer Medaille. Aber da kam der Aspekt noch von Ehre dazu. Und ich werde gleich erleben, warum die drei irgendwie zusammengehören. Aber starten möchte ich mit der Kultur der Einheit. Was passiert, wenn ein Königreich in sich nicht eins ist? Das sehen wir in der Geschichte von vielen Völkern, Römer, Meder, Perser. Ihr könnt mal reingucken, was es alles für riesige Königreiche gab. Und irgendwann waren sie in sich uneins. Und dann gibt es heute nicht mehr. Und was passiert, wenn eine Koalition uneins ist? Das sehen wir gerade in der Politik. Dann zerbricht eine Ampelregierung, weil keine Einheit mehr da ist. Vielleicht gab es dann noch nie Einheit, vielleicht war es eine Emulsion wie Essig und Wasser, keine Ahnung. Aber man sieht es. Und da gibt es eine interessante Geschichte der Bibel, das sind die Pharisäer, die blabbert mal wieder über Jesus, weil Jesus gerade einen Dämon ausgetrieben hat. Jesus war Exorzist, den sie heute wahrscheinlich gefangen nehmen. Aber es gab Menschen, die haben unter einer dämonischen Belastung gelitten. Und Jesus konnte das nicht mit ansehen. Und er hat Menschen von Dämonen befreit, dass Menschen wieder in Freiheit leben können. Und als er das tat, wenn Jesus Wunder tat, da war bei den Pharisäern immer Neid. Und jetzt nimmt er uns den Ruhm weg, er macht uns den Platz streitig. Und dann sagt Jesus in dem Kontext, wo sie sich darüber unterhalten, dass Jesus mit dem Teufel die Dämonen austreiben würde, also sie unterstellen ihm, dass er der Teufel selber ist, dann sagt Jesus Folgendes. Jesus erkannte aber ihre Gedanken und sprach zu ihnen, jedes Reich, das mit sich selbst uneins ist, wird verwüstet. Und jede Stadt oder jedes Haus, das mit sich selbst uneins ist, der neue Genfer steht auch noch Familie dabei, hochinteressant, also jedes Haus, jede Familie, jeder Oikos, das mit sich selbst uneins ist, wird nicht bestehen. Wenn nun der Satan den Satan austreibt, so muss er mit sich selbst uneins sein. Wie kann dann ein Reich bestehen? Und er sagt hier eins, das so zentral ist, wenn ein Reich uneins ist, wenn keine Einheit herrscht, dann wird es irgendwann zerfallen. Dann gehen Familien auseinander, dann gehen Ehen kaputt, dann spalten sich Gemeinden, wenn Einheit nicht eine ganz wichtige Kultur ist, die ganz oben steht. Das ist eine zwangsläufige Folge. Und dann betet Jesus ein ganz langes Gebet. Und Johannes hat ein ganzes Kapitel für das Gebet verwendet, Johannes 17. Können wir die nächste Folie einblenden?
da betet Jesus zwar für uns, ich bete aber nicht nur für sie, seine Zwölf, sondern auch für die Menschen, die auf ihr Wort hin an mich glauben werden. Ich bete darum, dass sie alle eins sind, sie in uns, so wie du, Vater, in mir bist und ich in dir. Dann wird die Welt glauben, dass du mich gesandt hast. Jesus hat noch ein viel größeres Konfliktpotenzial unter seinen Jüngern gehabt wie mir hier. Da waren wirklich Jude und Grieche drin. Das ist wie Feuer und Wasser. Kann gar keinen Vergleich bringen. Das war Hochspannung pur. Und er hat gewusst, es wird nicht besser. Und dann betet er für die Einheit. Das war ihm so wichtig, weil er gewusst hat, wenn seine Jünger nicht eins sind, dann wird das Reich irgendwann zerbrechen. Und die Qualität der Einheit, ich habe das schon ein paar Mal immer wiederholt, die Qualität der Einheit unter uns darf die gleiche Qualität werden wie zwischen Jesus und dem Vater. Ich verstehe das immer noch nicht, wie das passieren kann. Aber er sagt es hier, auf dass sie alle eins sind, sie in uns, so wie ich mit dir eins bin, Vater. Jetzt gebe ich euch mal schon so eine Minute Bedenkzeit, über den Vers mal so kurz zu meditieren. Jesus, ich danke dir dafür, dass du heute noch für uns betest. Ich glaube, dass du heute im Himmel sitzt und betest, dass deine Jünger, dass auch wir hier und deine Kirche weltweit wirklich dein Leib Einheit als das oberste Ziel auf ihrer Kulturagenda stehen hat. Und danke, dass du für uns betest, dass du in Fürbitte gehst, so wie du von Petrus gebetet hast, dass sein Glaube nicht aufhört. Dass du auch für uns betest, Vater, dass wir alles tun, dass Einheit durch nichts zerstört wird. Und da, wo noch keine Einheit da ist, Vater, dass wir durch das Band der Liebe und des Friedens wieder diese Einheit herstellen. Und ich danke dir dafür, dass du immer noch in Fürbitte bist für uns. Amen. War ein ganz wichtiger Punkt heute Morgen. Ich weiß, haben wir schon 100 Mal gehört, und trotzdem immer wieder in Erinnerung zu rufen, ist Einheit auch für uns, trotz all unserer Unterschiedlichkeit, ein ganz wichtiges Ziel, dass man das als Kultur lebt. Das muss man immer wieder neu anschauen. Der zweite Ton im Dreiklang. War Dreiklang, oder? Alex guckt nicht ganz kritisch an. Zweite Ton. Bariton. Ja, Ergänzung. Die zwei gehören zusammen, ja, weil manchmal macht die Unterschiedlichkeit des anderen der Einheit einen Strich durch die Rechnung. Weil Ergänzung nicht immer so toll ist, wie man vorne in der Predigt das so vermitteln kann. Weil Ergänzung der Unterschiedlichkeit eine ganz schöne Herausforderung sein kann. Nicht nur in der Ehe, dort auch, in der Familie, unter Arbeitskollegen. Unser Lehrer, Schüler, wie auch immer, in der Erziehung, wie die Kinder so ganz anders sind. Und Jesus wusste, deswegen betet er für die Einheit. Und Paulus nimmt es und sagt, hey, es ist so wichtig, dass ihr euch ergänzt. Es ist so wichtig, es ist so zentral. Und dieser berühmte Vers aus dem Korintherbrief, wo er diesen Körper, das könnt ihr euch mal angucken, wie euer Körper aus so vielen verschiedenen Organen besteht. Ja? Und die vergleichen sich miteinander. Jedes Organ hat seine Eigenart. Und er sagt, der menschliche Körper hat viele Glieder und Organe. Doch nur gemeinsam machen die vielen Teile den Körper aus. So ist es auch bei Christus in seinem Leib. Einige von uns sind Juden, andere nicht Juden. Einige sind Sklaven, andere frei. Aber wir haben alle denselben Geist empfangen. Und gehören durch die Taufe zu einem einzigen Leib. Auch der Körper besteht aus vielen verschiedenen Teilen, nicht nur aus einem. Und vielleicht einfach mal gut, diesen alten Vers von Paulus wieder zu nehmen und zu sagen, danke für meinen Körper heute Morgen.
Danke für zwei Augen und Füße, die mich tragen. Und wenn man was nicht mehr tut im Körper, weil euer Organ so ein bisschen zickt und zwackt, dann spüren wir, dann ist da ganz kaum Mitleidenschaft gezogen. Und Paulus sagt, es ist so gut, dass ihr unterschiedlich seid. Es ist so gut, dass wir als offene Tür so unterschiedlich sind. Auch wenn es mal knarzt und zwackt, da kommen wir gleich zum dritten Punkt, wie das dann trotzdem funktionieren kann. Es ist so gut, dass wir dann alle Fuß und Hand sind. Und vielleicht können wir das heute Morgen mal unserem Nachbar sagen und sagen, es ist so gut, dass du so ganz anders bist wie ich und dass du mich ergänzt. Wäre das möglich, heute Morgen so als freundliche Minute zwischendrin eingebaut? Ab und zu nervst du mich, aber ich bin froh, dass du anders bist. Ab und zu könnte ich dir, aber ich liebe dich von ganzem Herzen. Es ist so gut, dass du so eine ganz andere Charaktereigenschaft hast wie ich und dein Zahnpasta-Tube anders hinlegst, wie ich das tun würde. Sonst wäre es langweilig. Und wir ergänzen uns. Es ist gut, drüber zu lachen. Aber das ist noch der zweite Ton im Gleichklang. Einheit und Ergänzung. Und das ist kein Widerspruch. Das ist kein Widerspruch. Einheit oder lauter Gleichgesinnt ist keine wirkliche Einheit. Das ist Gleichgesinnt sein. Aber eine Einheit, wo unterschiedliche Typen da sind, das ist wirklich Einheit. Ja. Heute haben wir einen Wegweiser, Entdeckung. Da haben wir das so ein bisschen drin, was für eine Persönlichkeit bin ich, wie bin ich denn begabt. Und ich bin so froh, dass ich den Klavier spielen muss. Ich habe das irgendwann angefangen und habe gedacht, mein Gehirn kriegt die Koordination mit hin. Geht nicht. Ja, und ich bewundere das, wenn jemand anders was anders kann. Und vielleicht ist das ein Weg zu sagen, statt in der Ergänzung sich bedroht zu fühlen, die Wertschätzung am anderen entgegenzubringen. Ich glaube, dass es wirklich auch der biblische Weg ist. Und deswegen habe ich als dritter Punkt in den Dreiklang die Kultur der Ehre mit dabei. Und Andersartigkeit, wie in einer Liebesbeziehung am Anfang auch, die fasziniert einen. Der hat was, was ich nicht habe. Boah, das hätte ich auch gern. Och, das nervt mich aber. Ja. Noch 7 Jahre sind das sowieso Quatsch. Ihr wisst es alles, viele von euch haben Charakterschule und Tests noch hinter euch. Aber es ist das Leben, oder? Dass einen immer wieder das fasziniert, aber auch immer wieder nervt. Schwierig wird es, wenn die Andersartigkeit für einen zur Bedrohung wird. Wenn man sich durch den anderen bedroht fühlt. Aber wenn man die Grundängste mal anschaut von jedem Einzelnen, triggert einen der Charakter des anderen manchmal stärker, manchmal weniger stark und manchmal in der tiefsten Panik. Und ich weiß, wie ich reagiere, wenn ich mich durch jemand anders bedroht fühle. Dann werde ich sehr eng, dann werde ich sehr bestimmend oder gehe auf Rückzug, je nachdem, wie stark der Gegner ist. Und es ist immer eine ganz schwierige Überkompensation von einem Triggerpunkt. Und was uns da drin halten kann, das ist wirklich dieses kleine Wort von Ehre. Weil was ich beobachte, egal ob in der Politik, wenn ihr die Podiumsdiskussion anschaut, und bei Christen ist es leider oft nicht anders. Dass wenn die Andersartigkeit, die andere Ansicht, die andere Persönlichkeit, die andere Meinung, die anderen Interessen von jemand anders, wenn man sich darin bedrohlich fühlt, dann geht oft der Anstand verloren und mit dem Anstand die Achtung vor dem anderen und damit auch, dass ich den anderen immer noch ehre. Auch wenn er gerade komplett vielleicht neben der Spur ist und anders steht wie ich. Also mir ehrlich, oder? Also denkt man mal, wie es unter Christen zugeht, wie ich manchmal umgehe, wenn ich mich bedroht fühle. Lass uns eine Kultur leben, eine Kultur der Ehre. Und in diesem Beispiel vom Leib, deswegen gehört das alles zusammen, da bringt es der Paulus. Und er sagt hier, so verbergen wir manche Körperteile besonders sorgfältig vor dem Blick anderer, während andere Körperteile dies nicht nötig haben. Gott hat den Körper so gefügt, dass den benachteiligten Gliedern besondere Ehre zukommt. Auf diese Weise kommt keine Spaltung im Leib zustande, sondern alle Glieder sorgen in gleicher Weise füreinander. Und das ist eigentlich der Schlüsselvers heute. Und ich sage, wie kann Einheit, Ergänzung denn wirklich funktionieren in der Unterschiedlichkeit? Indem wir uns darin immer ehren und füreinander versorgen, aufeinander Acht haben. Dann kommt nämlich keine Spaltung im Leib zustande. Und wisst ihr, es gibt Konflikte, die dürfen sein. Es ist so gut, dass man mal unterschiedliche Ansicht hat.
Die Frage ist, wie gehen wir damit um? Das ist das Entscheidende. Und wenn wir es schaffen, den anderen immer noch zu ehren, glaub, dann haben wir immer einen Weg, auch gegenseitig zu vergeben und einen Weg zu finden, der auf einmal eine Vielfalt aufzeigt, die im Leib Christi sehr fruchtbar ist. Kommen wir auf die Zielgerade. Neben Paulus gibt es noch einen richtig guten, der heißt Petrus. Ich mag den so ein bisschen, seiner ganzen Art her, mein Lieblingsjünger. Und er hat einen richtig guten Satz geschrieben. Im Epheser, Bernhard bringt mich ganz durcheinander da vorne, gell? Ja. Und Petrus schreibt, ehrt jedermann. Habt die Brüder und Schwestern lieb. Fürchtet Gott, ehrt den König. So mal der Luther. Ich liebe die neue Genfer. Dort schreibt er, begegnet allen Menschen mit Achtung. Liebt eure Glaubensgeschwister. Habt Ehrfurcht vor Gott und achtet den Kaiser. Und ich finde es so grandios, was da drin steht, oder? Einfach so deine 6 Punkte, Marius. Mach das gerade runter. Manchmal ist es so einfach, was uns die Bibel mitgibt, als Kultur. Nicht als Gesetz, und da drin ist euch Beleben drum und dran, sondern als eine intrinsische Motivation, es wirklich auch von Herzen zu wollen. Und er schreibt hier, ehrt jedermann. Und das heißt wirklich, also auch Frauen mit in Begriffe, ehrt jeden. Nicht nur Geschwister, die ihr lieb habt, sondern jedermann meint Petrus auch jedermann. Auch der gerade auf den Schlips tritt, auch der gerade vielleicht nicht ganz so gut mit dir umgeht. Ehre ist was Grundsätzliches, wo Petrus sagt, macht es bitte zu eurer Kultur. Habt euch lieb und fürchtet Gott und ehrt ihn und alles drum und dran. Auch achtet den Kaiser, achtet auch die Politiker, die gerade Schlimmes tun. Wisst ihr, und wenn man sich unter einer Regierung befindet, die alles tut, was man selber für gut findet, dann ist es leicht, den anderen zu ehren. Aber wenn sie was tut, wo man komplett daneben findet, dann lass uns bitte bei aller Wahrheit, die wir entgegenbringen, unsere Achtung und Ehre vor der Person nicht verlieren. Sonst sind wir kein Haar besser als irgendwo irgendjemand anders. Genau. Aber wisst ihr, was passiert zum Thema Ehre? Da bin ich zu 2 Bibelverse. Wir verwechseln oft Ehre mit Sympathie. Und oft ehre ich Menschen, die was in sich haben, das ich auch habe, das ich mag. Und dann ist Ehre keine Ehre, sondern eigentlich ist Sympathie, wenn man ehrlich ist. Boah. Also wie ordentlich du deinen Schreibtisch aufräumst, also das finde ich Hammer. Ich mache das nämlich auch so, weißt du, ich bin ja auch so ordnungsliebend und nicht. Ich ehre dann auf einen Schlag mich im Anderen. Ah, und das kommt nicht von mir, Dennis Silk, das war eine Offenbarung von mir, diese Einheit, wo ich das gehört habe, denke ich, wie oft ehre ich den Anderen. Ich verherrliche, oh, du bist so ein toller Typ, weil eigentlich sind wir uns ja ganz ähnlich, oder? Oder ich ehre jemanden, weil er was hat, das ich nicht habe. Aber das ist keine Ehre. Das ist Ehre beginnt dann, wenn das eben nicht ist. Ehre beginnt dann, wenn der andere nicht das lebt, was ich für gut halte. Jemand zu ehren, Achtung vor ihm zu haben, beginnt dann, wenn die Scheiße uns um die Ohren fliegt. Und da sagt Petrus, ehrt jedermann. Also deswegen die herzliche Einladung. Was ist denn der Weg, um das leben zu können? Und damit schließe ich. Vielleicht mache ich euch Mut, heute mal den Epheserbrief in die Hand zu nehmen. Ein so tiefgehender Brief, wo Paulus über die Einheit in der Gemeinde was Wichtiges schreibt. In dem Kapitel 4, und Renika, da muss ich an dich letzte Woche denken, was ist mein Ziel? Was für ein Ziel haben wir in unserer Kultur? Und Paulus sagt, euer Ziel sollte es sein, die Einheit zu bewahren. Also wenn er sagt, setzt alles daran, macht es zu eurer obersten Priorität, macht es zu einem eurer wichtigsten Ziele, die Einheit zu bewahren, weil es uns menschlich verbindet? Nee, sondern die Gottes Geist euch geschenkt hat. Sein Frieden ist das Band, das euch zusammenhält. Und in dem Kontext ist Einheit, Ergänzung und Ehre möglich. Manchmal ist tatsächlich, welches Ziel habe ich im Streit? Will ich bestimmen? Will ich, dass in der Gemeinde englische Lieder gesungen werden? Will ich, dass man immer wieder deutsche Lieder singt? Wann sein es denn viel zu alt? Am Dienstag ist es viel zu neu? Und dann beginnen wir uns zu streiten. Oder ist mein Ziel, dass das Gesamte wichtiger ist wie meins? Und den Prozess haben wir seit 4 Jahren als Leitungsteam, wo wir gesagt haben, das Gemeinsame ist mir wichtiger, als dass ich meine Meinung durchdrücke.
Und wenn man das als Kultur leben könnt, in einer ganz offenen Tür, dass das Gemeinsame Wichtige ist, wie mein Durchsetzen, wenn man das uns zum Ziel macht, dann ist da ein Friede die Grundlage. Und deswegen finde ich es so der Hammer mit dem Friede heute Morgen, wo ich gedacht habe, das ist der Friede, den Jesus uns gibt, der über das Meine rausgeht. Und dann ist die tiefe Erkenntnis neben dem Ziel, dass es mir persönlich unmöglich ist. Dazu habe ich noch viel zu viele Minderwertstriggerpunkte, die wird er zwar immer besser, aber wenn nicht der König, deswegen die Krone da vorne, das Königreich selber in mir lebt, dann ist es ein menschlicher Versuch, was Äußeres einzuhalten. Und da bin ich wieder bei der Kultur. Ich wünsche mir, dass der König Jesus in mir und in uns diese Kultur von Einheit und von Ergänzung und von Ehre selber hervorbringt. Dass es nicht mehr ich bin und wir, die das leben, sondern dass es er selber in uns ist, der das lebt. Genau. Danke fürs Zuhören. Vielleicht könnt ihr es tatsächlich ein paar Verse mitnehmen. Ich würde noch mit uns beten. Die Lobpreise dürfen gerne nach vorne kommen. Dann haben wir Frauen noch das eine oder andere zu sagen. Und ich danke dir, Jesus, für den Dreiklang heute Morgen. Dass wir das in deinem Leben sehen, Jesus. Und dass es eine Kultur ist, die in deinem Königreich herrscht. Dass dir Einheit so wichtig war, dass du ein ganzes Gebet dafür öffentlich gemacht hast. Und ich bete wirklich für uns weltweit als Christen, dass wir uns darauf besinnen, dass wir einen Vater im Himmel haben. Dass wir uns darauf besinnen, dass wir einen Herrn heißen, der Jesus heißt. Dass wir einen Geist haben, der in uns lebt, nämlich du, Heiliger Geist. Dass es die Grundlage, dieses große Übereinstimmende ist, dass wir einen Erlöser haben, Jesus, der uns errettet hat von aller Schuld. Und alle anderen Glaubensaspekte sind wie ein Beiwerk. Und ich bete, dass du uns in dieser Zeit, die auch vor uns steht, wie du fokussierst, diese Einheit im Herzen zu bewahren, zu suchen, wo sie entgegengegangen ist. Vater, wo noch in unserem Herzen mit irgendeinem Menschen eine Distanz da ist, wo du sagst, hey, geh auf ihn zu. Wo von Gott der Impuls da ist, sprich's an und aus, dass wieder Einheit in den Herzen passiert, dass die Liebe eingeschaltet bleibt, trotz aller Differenzen. Vater, ich bete um diese Einheit. Und ich bete, Vater, dass diese Wertschätzung der Ergänzung, die Andersartigkeit des anderen in unserem Herzen wieder aufblüht. Gerade in den Momenten, wo es uns nervt. Gerade in den Momenten, wo es uns Schwierigkeiten macht. Gerade in den Momenten, wo es uns vielleicht bedroht. Dass wir darüber reden, was in unseren Gefühlen stattfindet und nicht aus Angst raus reagiert. Und ich danke dir dafür, dass du selber uns das gesagt hast, ehrt jeder Mann. Und dass du, Jesus, jedem mit Ehre begegnet hast. Und wir singen immer, Jesus, du bist der König der Ehre. Ich danke, dass in deinem Wort steht, dass du uns mit Ehre bekleidet hast. Du hast den Menschen wenig niedriger gemacht, als du selbst bist. Und du hast ihn mit Ehre und mit Würde begleitet. Danke, dass gerade ein Moment ist, Jesus, wo du das in unser Herz hineinbringst. Und unser Herz neu beschreibst und sagst, ich habe dich so lieb und ich begleite dich heute Morgen mit Ehre und mit Würde. Und Jesus, wir können nur leben, was wir von dir empfangen haben. Und so danke ich dir, dass wir heute Morgen die Hände ausstrecken dürfen und von dir empfangen dürfen, dass du uns mit Ehre und mit Würde bekleidest. Und dass es uns im Herzen heraus Würde und Ehre als Kultur sich ausbreitet. Dass Jesus, du in uns lebst, was wir selber nicht leben können. Danke, dass du, König, dich entschieden hast, mit deinem Königreich unser Herz zu erobern. Und dass aus unserem Herzen heraus sich alles um uns herum verändert, Jesus. Und dass wir alte Ziele aufgeben können, um diese neue Kultur in unserem Herzen zu kultivieren.